GraphQL-Paginierung, Cursor, Connections und das Relay-Muster. Wer eine Liste über Positionen durchblättert, verlässt sich stillschweigend darauf, dass in der Zwischenzeit niemand schreibt. Im Produktivbetrieb trägt diese Annahme selten. Eine Position ist kein Anker in den Daten, sie ist eine Zählung, und Zählungen verschieben sich, sobald vorne ein Datensatz dazukommt oder verschwindet. Die Folgeanfrage stellt dann nicht mehr die Frage, die der Client stellen wollte. Paginierung ist deshalb einer der Punkte, an denen sich zeigt, ob eine API robust ist oder nur im Demo-Fall funktioniert. Solange die Liste stillsteht, tut Offset/Limit tadellos seinen Dienst. Sobald sie sich unter dem blätternden Client verändert, und das ist der Normalfall, nicht die Ausnahme, entstehen Fehler, die schwer zu reproduzieren und noch schwerer zu erklären sind. Genau dafür hat die GraphQL-Community mit dem Connections-Muster eine eigene Konvention etabliert. Darum geht es hier. Warum Offset/Limit bei bewegten Listen versagt? Machen wir das Problem konkret. Ich habe eine nach Erstelldatum absteigend sortierte Liste und blättere sie in zweier Schritten durch. Der Client fragt die erste Seite an, Offset, 0, Limit, 2. Er bekommt die Einträge an den Positionen 0 und 1. Für die nächste Seite fragt er Offset, 2, Limit, 2. Das Tückische, Offset, ist eine reine Positionszählung. Es sagt, überspringe die ersten zwei Elemente, aber es hat keine Ahnung, welche zwei Elemente das beim ersten Aufruf waren. Wenn zwischen den beiden Anfragen vorne ein neuer Eintrag eingefügt wird, rutscht die ganze Liste um eine Position nach hinten. Das Element, das eben noch auf Position 1 lag, liegt jetzt auf Position 2 und wird dem Client bei Offset 2 ein zweites Mal ausgeliefert. Ein Duplikat. Der umgekehrte Fall ist genauso ärgerlich, wird vorne ein Eintrag gelöscht, rückt alles eine Position nach vorne. Das Element, das auf Position 2 lag, springt auf Position 1 und wird bei Offset 2 übersprungen. Eine Lücke. Der Nutzer sieht einen Eintrag nie, obwohl er existiert. Der Kern ist immer derselbe. Offset zählt Positionen. Und Positionen sind kein stabiler Anker, sobald sich die Liste vorne verändert. Offset ist wie die Ansage im Zug, steigen Sie am dritten Halt aus, minus, wunderbar, solange niemand einen Zwischenhalt einlegt. Der cursorbasierte Ausweg. Die Lösung ist ein Wechsel der Frage. Statt, gib mir die Elemente ab Position N, fragt der Client, gib mir die Elemente nach diesem konkreten Element. Diesem konkreten Element wird durch einen Cursor repräsentiert, einen opaken Zeiger, den der Server ausgibt und den der Client unverändert zurückreicht. Der entscheidende Unterschied: Ein Cursor ist an ein Element bzw. dessen Sortierwert gebunden, nicht an eine Position. Wenn der Client sagt, weiter nach dem Element mit Cursor X, dann bleibt diese Aussage korrekt, egal wie viele Einträge davor eingefügt oder gelöscht werden. Das Fenster verschiebt sich nicht, weil es nicht an einer Zählung hängt, sondern an einem Anker in den Daten. Ein Punkt, der in Code-Reviews regelmäßig auffällt. Der Cursor ist opak. Der Client darf keine Struktur annehmen und keine Arithmetik damit treiben. Er darf ihn nur wieder zurückgeben. Das ist bewusst so. Der Server bestimmt allein, was ein Cursor bedeutet. Heute mag darin eine ID stecken, morgen eine Kombination aus Sortierfeld und ID, übermorgen etwas völlig anderes. Solange der Client den Cursor nur durchreicht, kann der Server seine Cursor-Implementierung wechseln, ohne dass ein einziger Client kaputt geht. Üblich ist eine BASE-64-Codierung. Aber das ist Konvention, keine Vorschrift, und dient nur dazu, dass niemand in Versuchung gerät, den Inhalt zu interpretieren. Das Connections-Muster, Edges, Node, Page-Info. Damit sind wir beim eigentlichen Thema. Die GraphQL-Community hat rund um Cursor-basierte Paginierung eine Konvention formalisiert, die Relay Cursor Connections Specification. Man muss Relay als Framework nicht einsetzen, um von dem Muster zu profitieren. Es hat sich als de facto Standard etabliert, weil es eine wichtige Frage sauber löst. Wo hänge ich eigentlich den Cursor hin? Die naive Antwort wäre, den Cursor direkt an den Datensatz zu kleben. Aber der Cursor ist keine Eigenschaft des Nutzers oder des Artikels. Er ist eine Eigenschaft dieser Position in dieser Liste. Deshalb führt das Muster eine Zwischenschicht ein, die Edge. Eine Edge verbindet den eigentlichen Datensatz, Node, mit seinem Cursor. Der Node bleibt sauber, die listenspezifische Information sitzt auf der Kante. Darüber liegt die Connection. Sie bündelt die Liste der Edges und ein Objekt namens PageInfo, das die Metainformationen fürs Weiterblättern trägt. Was liefern die einzelnen Bausteine konkret? Edges ist die Liste der Kanten. Jede Edge enthält Node, den reinen Datensatz ohne List-Wrapper und Cursor, den opaken Zeiger auf genau diese Edge. PageInfo.hasNextPage sagt, ob es nach der aktuellen Seite noch weitere Elemente gibt. Das ist die maßgebliche Abbruchbedingung fürs Blättern. PageInfo.hasPreviousPage ist das Gegenstück für die Rückwärtsrichtung. PageInfo.endCursor ist der Cursor des letzten Elements der aktuellen Seite, genau der Wert, den der Client als After in die Folgeanfrage steckt. PageInfo.startCursor ist das Pendant am Anfang der Seite, relevant fürs Rückwärtsblättern mit Before. Zur Namenskonvention: Der Connection-Typ endet auf Connection, der Edge-Typ auf Edge. PageInfo ist Non-Null, ebenso die beiden Booleans in PageInfo. Die beiden Cursor-Felder StartCursor und EndCursor dagegen sind Nullable. Bei einer leeren Seite gibt es schlicht keinen Cursor. Ein oft gesehenes Feld ist Total Count, also die Gesamtzahl der Treffer. Das ist praktisch, hat aber einen Haken: Total Count ist nicht Teil der Connections-Spezifikation. Es ist eine verbreitete, optionale Erweiterung und je nach Datenquelle kann ein exaktes Count teuer sein. Wer es aufnimmt, sollte das bewusst tun und nicht in der Annahme, es gehöre zum Standard dazu. Ein Beispielschema. Genug Prosa, schauen wir auf SDL. Eine Query, die Nutzer paginiert ausliefert, sieht im Connections-Muster so aus. Die Argumente folgen der Spezifikation. Für Vorwärtspaginierung gibt es First. Int, die gewünschte Seitengröße, nicht negativ, und After, String, der Cursor, hinter dem es weitergehen soll. Für die Rückwärtsrichtung gibt es analog Last. Int und Before, String. First und Last gleichzeitig zu senden, ist laut Spezifikation ausdrücklich unerwünscht. Das Ergebnis wäre mehrdeutig. Eine Abfrage vom Client liest sich dann so. Und die Folgeanfrage nimmt den Endcursor der vorigen Antwort als After? Viele Einführungsbeispiele, auch mein eigenes Grundlagenmaterial, zeigen vereinfachte Varianten, etwa skip/take oder ein After 99, bei dem der Cursor verdächtig nach einer ID oder einem Offset aussieht. Zum Erklären taugt das. Das echte Relay-Muster ist es nicht. Ein produktiver Cursor ist opak und sieht eben nicht nach einer lesbaren Zahl aus. Diese Unterscheidung lohnt den zusätzlichen Satz, sonst rechnet später jemand auf dem Client mit dem Cursor herum. Die Resolver-Skizze. Auf der Serverseite muss der Resolver drei Dinge tun: den eingehenden Cursor dekodieren, die passende Datenmenge laden und daraus Edges plus PageInfo bauen. Der spannendste Trick steckt in der Ermittlung von hasNextPage. Ein häufiger Anfängerfehler ist, hasNextPage daraus abzuleiten, ob das Ergebnis kleiner als first ist. Das ist unzuverlässig. Wenn zufällig genau first-Elemente übrig sind, wüsste man nicht, ob danach noch etwas kommt. Der saubere Weg ist, ein Element mehr zu laden, als angefragt wurde. First plus erster existiert dieses Extra-Element, gibt es eine nächste Seite. Anschließend kürzt man das Ergebnis wieder auf First. Zwei Details lohnen den zweiten Blick. Erstens die Obergrenze. Ohne ein math.min könnte ein Client First 1 Million senden und die Datenbank in die Knie zwingen. Eine erzwungene Obergrenze ist Pflicht, nicht Kür. Zweitens die Cursor-Helfer encodeCursor/decodeCursor. Sie demonstrieren, dass hinter dem opaken String hier schlicht eine ID steckt, aber der Client das eben nicht wissen muss. Der Ablauf über mehrere Seiten sieht als Dialog zwischen Client und Server so aus. Der Client blättert also in einer simplen Schleife, solange hasNextPage wahr ist, schickt er die nächste Anfrage mit dem zuletzt erhaltenen Endcursor als After. Kein Positionszählen, kein Nachrechnen. Der Preis der Sortierung und ein Datenbankbonus. Ein Punkt, an dem cursorbasierte Paginierung stillschweigend scheitert, ist eine mehrdeutige Sortierung. Der Cursor braucht eine deterministische, eindeutige Ordnung. Sortiere ich etwa nur nach CreateDat und zwei Datensätze tragen denselben Zeitstempel, dann ist an dieser Gleichstandsstelle nicht definiert, welcher zuerst kommt. Und genau dort entstehen wieder Duplikate oder Auslassungen. Die Lösung ist ein Tiebreaker. Man sortiert zusätzlich nach einer garantiert eindeutigen Spalte, in der Regel der ID. Aus Order BI CreateDat wird Order BI CreateDat ID. Damit fällt ein hübscher Nebeneffekt ab. Cursor-Paginierung lässt sich in SQL als sogenannte Keyset-Pagination formulieren und die skaliert deutlich besser als große Offsets. Der Grund? Ein großes Offset N zwingt die Datenbank, N Zeilen zu lesen und wegzuwerfen, bevor sie überhaupt anfängt zu liefern. Bei tiefen Seiten wird das spürbar langsam. Die Keyset-Variante mit Where, Sort Key It, größer als, kann dagegen direkt über den Index an die richtige Stelle springen. Cursor-Paginierung ist also nicht nur korrekter bei bewegten Listen, sie ist bei tiefen Blättern oft auch schneller. Wann Offset trotzdem in Ordnung ist? Cursor-Paginierung ist kein Selbstzweck. Es gibt Fälle, in denen Offset völlig ausreicht. Die Liste ist im Wesentlichen stabil, etwa ein historisches Archiv oder ein abgeschlossener Report, in den nichts mehr eingefügt wird. Der Nutzer soll gezielt zu Seite 7 springen können. Nummerierte Seiten sind mit reinen Cursoren nicht ohne weiteres darstellbar, weil man keine absolute Position kennt. Die Datenmengen sind klein und die Seiten flach, sodass weder Konsistenz noch Performance-Probleme auftreten. Es geht also nicht um Dogma, sondern um eine bewusste Wahl. Sobald eine Liste sich unter dem Nutzer verändern kann und er sie potenziell tief durchblättert, Feeds, Timelines, Aktivitätsströme, ist Cursor-basierte Paginierung mit dem Connections-Muster die richtige Antwort. Für ein stabiles, überschaubares Nachschlagewerk darf Offset gern bleiben. Fazit: Paginierung wirkt banal, bis man sie unter Bewegung betrachtet. Offset zählt Positionen. Und Positionen verschieben sich. Das Ergebnis sind Duplikate und Lücken, die im ruhigen Demobetrieb nie auftauchen und im Produktivbetrieb schwer zu fassen sind. Der Cursor-basierte Ansatz ersetzt die Frage, ab welcher Position durch, nach welchem Element, und wird damit gegen Veränderungen an der Liste robust. Das Connections-Muster gießt diese Idee in eine saubere Struktur. Edges tragen den listenspezifischen Cursor, Nodes bleiben reine Datensätze und Page-Info liefert mit has-next-page und end-Cursor genau die zwei Angaben, die ein Client zum korrekten Weiterblättern braucht. Dazu kommen die Details, die den Unterschied zwischen Demo und Produktion ausmachen. Ein Extra-Element für has-next-page, ein Tiebreaker in der Sortierung, eine Obergrenze für die Seitengröße und die Disziplin, den Cursor wirklich opak zu behandeln. Wer diese vier Dinge beherzigt, hat eine Paginierung, die auch dann noch stimmt, wenn die Liste sich unter den Fingern des Nutzers bewegt.